Ja, dann darf ich Sie auch nochmal alle herzlich grüßen und willkommen heißen zu unserem Gottesdienst hier heute Morgen. Und bevor wir jetzt ins Wort einsteigen, darf ich auch noch kurz mit uns beten. Ja, Jesus Christus, wir danken dir, dass wir jetzt auch eben dieses Kind haben, einsegnen dürfen, Herr. Und wir danken dir, dass wir jetzt auch als deine Kinder vor deinen Thron treten dürfen. In der Gewissheit, du bist mitten unter uns, du bist gegenwärtig, jetzt auch in dieser Stunde, in der Gemeinschaft, die wir mit dir haben dürfen. Und dahingehend bitten wir dich, Herr, dass du auch wirklich alles Störende hinwegnimmst, dass wir mit unseren Gedanken nicht abschweifen, sondern dass wir mit dem Herzen bei der Sache sind, bei der Gemeinschaft mit dir und dem, was du uns aus deinem Wort zu sagen hast. Hab Lob und Dank dafür. Amen. Ja, der Weihnachtsgottesdienst, in welchen wir der Geburt des Herrn Jesus gedacht haben, das liegt ja nun schon ein Weilchen hinter uns. Und auch die Osterkonferenz, in welcher wir insbesondere an den Kreuzestod und der unmittelbar darauffolgenden Auferstehung des Herrn Jesus gedachten, liegt nun schon wieder 3 Wochen zurück. Ja, und nicht mehr allzu lange, dann haben wir Pfingsten, wo wir an die Ausgießung des Heiligen Geistes denken und dem eigentlichen Beginn der weltweiten Gemeinde, da sich ja ab diesem Zeitpunkt das Evangelium weltweit und für damalige Verhältnisse auch rasend schnell verbreiten sollte. Aber, und diese Frage wollen wir uns heute stellen, was geschah denn eigentlich zwischen der Auferstehung des Herrn Jesus und eben dieser Ausgießung des Heiligen Geistes? Ja, gibt es da nicht ein wichtiges Ereignis, das jedoch selbst unter Christen ja so ein Schattendasein fristet? Bei nicht wenigen Christen, da hat man den Eindruck, ja, dass mit der Auferstehung des Herrn Jesus das Christsein ja praktisch abgeschlossen ist. Kreuzigung und Auferstehung und das war's. Ja, aber wenn auch die Auferstehung des Herrn Jesus zweifelsohne so etwas wie den Höhepunkt darstellt, so ist aber doch damit der Heilsplan Gottes nicht abgeschlossen. Der Jesus, er hat ja am Kreuz nun mal nicht ausgerufen, es ist alles aus und vorbei. Er hat auch nicht gerufen, es ist beendet, sondern er rief, es ist vollbracht. Ja, mit anderen Worten, es ist etwas geschehen, was in der Tat zwar einmalig ist und auch keiner Wiederholung bedarf oder auch keine Wiederholung finden wird, aber eben bis in alle Ewigkeit hinein Auswirkungen hat. Und zwar für Sie, für dich, für mich, ja sogar für die ganze Schöpfung, wie es im Römerbrief Kapitel 8 beschrieben wird. Aber was ist denn nun am Kreuz geschehen, das bis in alle Ewigkeit hinein umwälzende Folgen mit sich bringt? Nun, unser Schuldschein, der wurde unwiderruflich zerrissen beziehungsweise ans Holz geheftet, ja, ans Kreuz genagelt. Das heißt, wir sind jetzt ohne Schuld. Die Sühnung, sie wurde erwirkt. Das heißt, wir selber, wir müssen jetzt nicht mehr krampfen, bangen, zittern und was weiß ich nicht alles. In Jesus Christus sind wir vollständig, vollständig gerecht gesprochen und reingewaschen. Ja, in dem zweiten Adam oder in dem letzten Adam, eben Jesus Christus, da werden wir unserer ursprünglichen Stellung wieder zugeführt. Und so heißt es beispielsweise im 1. Korintherbrief, ich will es lesen, 2 Verse aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, 1. Korinther, Kapitel 15, zum einen in Vers 22. 1. Korinther 15, Vers 22. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Und in Vers 45, das gleiche Kapitel, 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 45. Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam, eben Christus Jesus, zu einem lebendig machenden Geist. Ja, diese geistliche Verbindung mit Gott, Als der Mensch geschaffen wurde im Bilde Gottes, diese geistliche Verbindung, ja, die ging mit dem Sündenfall verloren und wird aber in Jesus Christus wiederhergestellt. Und das alles, das hat seinen fortwährenden Bestand im Hier und Jetzt. Ja, die erbrachte Erlösung, ja, die liegt in der Vergangenheit. Wir denken an die Kreuzigung und an die Auferstehung. Aber die Folgen daraus sind gegenwärtig und werden noch in der Zukunft ihren triumphalen Höhepunkt finden. Und gemäß der Aussage aus dem 2. Korintherbrief, und ich werde uns das gleich lesen, da führt uns der allmächtige Gott in seinem Sohn Jesus Christus in einem gegenwärtigen Triumphzug ins Ziel. So heißt es im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 14. 2. Korinther, Kapitel 2, Vers 14. Gott aber sei Dank, der uns allezeit im Triumphzug umherführt in Christus. Und hier spreche ich natürlich jetzt zu denen, die auch in Jesus Christus ihrer Sündenvergebung gewiss sein dürfen. Denn das ist ja der Triumph. Denn mit dem Sündenfall, ja, wir denken an den ersten Adam, da steht der Mensch unter der Herrschaft des Teufels und unter der Knechtschaft der Sünde. Aber in Christus Jesus, dem letzten Adam, da werden wir jetzt quasi als Kriegsbeute Gottes, ja, dem Teufel förmlich aus den Händen gerissen. Und so wie die Römer einst ihre Beute einschließlich etwaiger Sklaven im Triumphzug nach Rom führten, so führt Gott all diejenigen, die in Christus Jesus dem Teufel entrissen wurden, als seine Beute in die himmlische Herrlichkeit. Und daran ersehen wir auch, dass es bei diesem Triumphzug, bei diesem gegenwärtigen Triumphzug, nicht um ein sorgenfreies Leben geht, dass wir dahingehend ständig Grund zum Triumphieren hätten, oh nein, sondern es geht darum, dass wir aus dem Herrschaftsbereich des Teufels in Gottes Reich versetzt werden. Das ist der Triumph. Und Gott ist dabei der Triumphator, der uns in diesem Zug vorangeht, um uns zu guter Letzt mit der Krone der Gerechtigkeit zu schmücken. So schrieb es Paulus dem Timotheus im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 8. 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 8. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit. Und wir können hier auch von einem Siegeskranz sprechen, der mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Ja, haben Sie seine Erscheinung lieb? Freuen Sie sich auf die Begegnung mit Jesus, unserem Herrn? Wenn ja, dann ist eben mit Kreuzigung und Auferstehung ihr Christsein keineswegs beendet, sondern in vollem Gange. Und damit bin ich bei der eingangs gestellten Frage, ja, was denn zwischen der Auferstehung des Herrn Jesus und der Ausgießung des Heiligen Geistes geschah? Wir hatten es in der Einleitung ja gehört aus der Apostelgeschichte. Christi Himmelfahrt, beziehungsweise die Auffahrt. 40 Tage nach der Auferstehung des Herrn Jesus, in welcher er nochmals intensiv hier auf Erden unter seinen Jüngern weilte, um diesen in den Schriften zu unterweisen, da kam es eben zu dieser Himmelfahrt des Herrn Jesus. Und ich lese uns dahingehend mal aus dem Markus-Evangelium, Markus Kapitel 16, Vers 19 und 20. Markus Kapitel 16, Vers 19 und 20. Da wird die Himmelfahrt des Herrn Jesus ganz kurz beschrieben, eigentlich völlig unspektakulär. Markus 16, Vers 19. Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, also mit seinen Jüngern, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Und dann weiter. Jene aber, seine Jünger, sie zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte. Ich werde noch darauf zu sprechen kommen. Und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Das heißt also, die Zeit des Herrn Jesus hier auf Erden, ja, das sollte eben keine unendliche Geschichte werden.
wie es Petrus gerne gehabt hätte, ne, als er auf den Berg der Verklärung ein paar Hütten bauen wollte. Oder auch Maria Magdalena, die, nachdem der Herr Jesus ihr erschienen war, sich am liebsten an ihm festgeklammert hätte, damit er ja sie nicht erneut verlässt. Nein, das Zeitalter des tausendjährigen Reiches, das sollte noch nicht anbrechen. Und die immer währende Herrlichkeit sowieso noch nicht. Und so sprach der Herr Jesus auch in seiner langen Rede während des Passamahls unmittelbar vor dem Gang in den Garten Gethsemane, ja auch zu seinen Jüngern, nicht nur über die bevorstehende Kreuzigung und Auferstehung, sondern ebenso ja auch von seiner anschließenden Himmelfahrt. So zum Beispiel in Johannes Kapitel 16, Vers 28. Johannes 16, Vers 28, da spricht der Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin von dem Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Weihnachten, ja? Die Menschwerdung Gottes. Ich bin von dem Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Und dann geht es hier weiter. Und wieder verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Christi Himmelfahrt. Dem Herrn Jesus, ihm ging es nach seiner Auferstehung folglich eben nicht darum, ein Himmelreich hier auf Erden zu gründen. Ihm ging es auch nicht darum, jetzt an all seinen Feinden Rache zu üben und sich womöglich den verdutzten Priestern zu zeigen: Ätsch, da bin ich wieder. Ihm ging es auch nicht darum, einen Pontius Pilatus zu Tode zu erschrecken. Nein, interessanterweise ist der Herr Jesus denen erschienen, die doch ohnehin an ihn geglaubt haben und nicht denen, die nicht glauben wollten. Ja, wäre es umgekehrt nicht logischer? Ja, wäre es nicht menschlicher, denen etwas zu beweisen, die nicht an meine Fähigkeiten glauben? Aber hier geht es doch gar nicht um Fähigkeiten, sondern hier geht es um Liebe. Und zwar um eine Liebe, die jetzt nichts zu tun hat mit liebet eure Feinde, sondern hier geht es um eine intime Liebesbeziehung, die sich im Glauben erweist. Ja, es geht um ein von Herzen kommendes Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Nochmals stellen wir uns die Frage: Warum hat sich der Herr Jesus nach seiner Auferstehung nicht als Beweis seiner Stellung und als Sohn Gottes Juden und Römern sogleich zu erkennen gegeben? Weil es nicht um Fähigkeiten, sondern um Liebe geht. Beziehungsweise weil es nicht um das Sehen, sondern um den Glauben geht. Ja, die Glaubenden oder die Gläubigen des alten Bundes, die lange, lange vor Golgatha gelebt haben, die haben zum Teil viel sehen und Wunder über Wunder erleben dürfen. Aber der verheißene Erlöser, ja, der blieb denen noch verborgen. Das heißt, man musste glauben. Und letztendlich war es der Glaube an das, was ja erst viele, viele Jahre später am Kreuz von Golgatha sich erfüllen sollte, der die Gläubigen des alten Bundes erlöste. Der Glaube an das Blut des Lammes, der Glaube an den verheißenen Erlöser. Und so heißt es im Hebräerbrief in Kapitel 11 ab Vers 13. Hebräer Kapitel 11 Vers 13 wie folgt. Hebräer 11 Vers 13. Diese alle, und damit sind jetzt eben all die Gläubigen des alten Bundes gemeint. Ob Noah, ob Abraham, Mose, Aaron, David, Josua und wie sie auch alle heißen mögen. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt. Ja, was für Verheißungen? Abraham beispielsweise, oh, der hat viele Verheißungen erhalten, aber die wenigsten von denen zur Zeit seines irdischen Lebens auch wirklich, ja, erlebt. Mose, er durfte auch nicht in das verheißene Land, sondern er starb kurz vor der Überquerung des Jordan. Und eben auch die Verheißung auf den Erlöser. wo man letztlich keinen blassen Schimmer hatte, wer der Erlöser sein würde und wie die Erlösung bewerkstelligt werden sollte. Aber dann geht es ja hier weiter, Hebräer 11, Vers 13. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von fern. Sie sahen sie von fern, das heißt im Glauben, ohne zu wissen, wer der Erlöser sein würde und wie die vollständige Erlösung bewerkstelligt werden würde. Und im Römerbrief, da lautet es eigentlich ähnlich. Römer Kapitel 3. Römer Kapitel 3, die Verse 23 bis 25. Ja, wir werden einige Bibelstellen heute lesen. Römer Kapitel 3. Die Verse 23 bis 25. Denn alle haben gesündigt. Alle. Und damit sind wirklich alle gemeint. Auch die Glaubenden aus dem alten Bund, alle haben gesündigt. Auch die Glaubenden zur Zeit, als der Herr Jesus auf Erden war, alle haben gesündigt. Auch all diejenigen, die nach Golgatha geboren wurden, alle haben gesündigt. Auch diejenigen, die erst noch geboren werden. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Und wie? Durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und dieses Prinzip hat nicht erst nach Golgatha eingesetzt, sondern das hatte bereits vor Golgatha seine Gültigkeit. Durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist, ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort. Durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden. Ja, wegen des Hingehenlassens der vorhergeschehenen Sünden. Damit sind eben die Sünden gemeint, die vor Golgatha begangen wurden. Und auch diese Sünden wurden letztendlich, quasi wie im Nachhinein, erst am Kreuz von Golgatha vollständig gesühnt. Und es war der Glaube an dieses Erlösungswerk, wodurch auch die Gläubigen des alten Bundes reingewaschen wurden. Der Glaube war und ist also das entscheidende Kriterium. Und auch in der relativ kurzen Zeit, als der Herr Jesus hier auf Erden war, ja, da durften viele den verheißenen Erlöser sehen, was ein großes Vorrecht war. Aber selbst die Sehenden mussten glauben. Denn ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, der muss glauben. Hebräer Kapitel 11, Vers 6. Und wie viel mehr gilt dieses Prinzip nach der Auferstehung und nach der Himmelfahrt des Herrn Jesus? Ja, und der Glaube wiederum, der speist sich aus der Liebe. Und so ging es eben nach der Auferstehung des Herrn Jesus eben nicht um einen Messias, der es die Römer vertreibt, sich als König bejubeln lässt und seine Fähigkeiten unter Beweis stellt, sondern um den Erlöser, der die Menschen in Liebe gewinnen will, um diese mit Gott zu versöhnen. Nochmals, es geht nicht um den Beweis seiner Fähigkeiten, sondern es geht um den Beweis seiner Liebe. Und Liebe ist immer etwas Freiwilliges. Liebe, das heißt eine wirkliche, hingebungsvolle und wahre Liebe, ja, die lässt sich nicht kaufen und erst recht nicht erzwingen. Adam und Eva beispielsweise, ja, die haben nicht nur von Gott gewusst, sie haben ja sogar inmitten der Gegenwart Gottes gelebt. Und dennoch sind sie der Verführung erlegen. Ja, hätten Adam und Eva Gott auch nur annähernd so geliebt, wie diese von Gott geliebt wurden, dann hätten sie seinem Wort vertraut und sich demzufolge auch nicht verführen lassen. Denn die Verführung, die basierte ja darauf, dass Gottes Wort in Frage gestellt wurde. Ja? Sollte Gott wirklich gesagt haben? Und in dem Moment, wo man Gottes Wort in Frage stellt, ist das ein untrügliches Kennzeichen fehlender Liebe. Und hierbei geht es jetzt nicht um allgemeine Zweifel, ja, die uns vielleicht umtreiben, weil wir in großen Nöten stecken. Hier geht es auch nicht um Unsicherheiten über biblische Inhalte oder theologische Themen. Ob jetzt beispielsweise die Entrückung vor, während oder nach der Trübsal stattfindet. Nein, um diese Dinge geht es nicht, sondern es geht um Grundsätzliches. Es geht um die grundsätzliche Frage, ob wir Gott vertrauen, auch inmitten unserer Zweifel, auch inmitten einer Situation, wo wir gar nichts mehr auf die Reihe bekommen und nicht mehr vor und nicht mehr zurück wissen und einfach nicht mehr durchblicken. Vertrauen wir trotzdem Gott oder vertrauen wir ihm nicht? Es geht um Grundsätzliches. Sprüche Kapitel 3. Sprüche Kapitel 3, die Verse 5 bis 7. Sprüche Kapitel 3, die Verse 5 bis 7. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Ja, dein Verstand, der spielt hier und da verrückt. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Und wenn wir das praktizieren und beherzigen, ja, dann sind wir wahrlich auf gutem Wege. Grundsätzliches Gottvertrauen in allen Dingen, selbst in Dingen, wo ich wirklich gar nichts mehr verstehe. Adam und Eva taten dies jedoch nicht. Sie waren doch gar nicht in Nöten. Sie waren im Paradies. Es plagten sie auch keine theologischen Zweifel, sondern sie haben schlicht und ergreifend Gottes Wort in Frage gestellt und vor allem, und das war ja das größte Versagen, Gott selber nicht gefragt. Keine Rücksprache mit Gott gehalten, als die Schlange die verführerische Frage stellte, sollte Gott wirklich gesagt haben? Und das Erschreckende ist doch, liebe Geschwister, ja, dass selbst viele Menschen aus dem tausendjährigen Friedensreich inmitten eines Paradieses auf Erden und unter der Friedensherrschaft des Herrn Jesus sich abermals verführen lassen. So wie es uns in Offenbarung Kapitel 20 geschildert wird. Und da ist sogar von einer großen, großen Anzahl die Rede. Wir sehen in alledem, dass es ein fataler, aber auch wirklich fataler Trugschluss ist zu glauben, dass wenn man Gott sieht und Wunder erlebt, dass das gleichbedeutend des Glaubens an Gott wäre. Oh nein. Es geht nicht darum, dass du Gott siehst und folglich an ihn glaubst, sondern es geht darum, dass du Gott liebst und deshalb an ihn glaubst. 1. Petrus Kapitel 1. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 8 und Vers 9. 1. Petrus 1, Vers 8 und Vers 9. Den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt, und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Und was habe ich zuvor zitiert? Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ja, die ganze Schöpfung ist auf Liebe ausgelegt, da Gott selbst Liebe ist. Aus Liebe hat Gott die Welt geschaffen und nicht aus Langeweile. Aus Liebe hat Gott das erste Menschenpaar gebildet und nicht aus Selbstsucht. In Liebe will Gott Gemeinschaft mit den Menschen. In Liebe ist uns Gott begegnet. In Liebe ging der Herr Jesus ans Kreuz. In Liebe hat der Herr Jesus den Tod besiegt. Und in Liebe fuhr der Herr in den Himmel, um sich für uns zu verwenden. Und letztendlich ist es nicht nur so, dass wir jetzt mit Sehnsucht auf die Begegnung mit unserem Herrn warten, sondern dass auch Gott uns erwartet, um Gemeinschaft mit uns zu haben. Und dann, Und dann wird Gott auch die ursprüngliche Schöpfung wiederherstellen, in welcher er den Menschen die Herrschaft über die Erde anvertraut hatte und auch wieder anvertrauen wird. So wie es in Offenbarung Kapitel 22, Vers 5 geschrieben steht, dass wir mit ihm herrschen werden. Nochmals. Der ganze Heilsplan Gottes, angefangen bei der Schöpfung bis hin zum neuen Himmel und der neuen Erde, basiert auf Gottes Liebe und wohl dem, der das erkannt und erfasst hat. Und erfasst hat, damit meine ich jetzt nicht begriffen hat, denn begriffen habe ich das ja bis heute nicht. Aber ich habe die Liebe Gottes erkannt. Ich habe die Liebe Gottes angenommen und sauge sie förmlich auf in Dankbarkeit, Demut und Freude. Und wenn wir uns des Weiteren fragen, ja, wenn der Herr Jesus doch gekommen ist, um nach seiner Auferstehung denen zu erscheinen, die an ihn glauben, ja, warum hat er denn diese Glaubenden nicht sogleich mit in den Himmel aufgenommen? Was wäre das für eine Freude gewesen für Maria Magdalena und die anderen Frauen? Was wäre das für eine Freude gewesen für die Apostel, mit dem Herrn in den Himmel zum Vater auffahren zu dürfen? Dann müssen wir uns daran erinnern, dass der Herr Jesus, als er sich von seinen Jüngern verabschiedete, diese mit einem Auftrag zurückließ. Und der Missionsbefehl, der lautete eben nicht, jetzt wartet mal schön, bis die Entrückung eintrifft. Oder wartet, bis der Antichrist kommt. Oder wartet auf meine Wiederkunft in Kraft und Herrlichkeit. Oder am besten kommt doch gleich mit mir zum Vater. Nein. Der Befehl, er lautet, geht hinaus in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Oder anders ausgedrückt, gebt Zeugnis. Gebt Zeugnis, bis ich wiederkomme. Und diesen Auftrag gilt es zu erfüllen. Warum? Das hat ja einen Sinn, das hat ja einen Zweck. Diesen Auftrag gilt es zu erfüllen, damit die Liebe Gottes nicht nur einem kleinen, elitären Personenkreis vorbehalten bleibt, sondern sich auf der ganzen Erde ausbreiten kann. Ja, ohne das Zeugnis der Zurückgebliebenen, ohne das Zeugnis der Frauen am Grab, ohne das Zeugnis der Apostel und der Jünger, hätte sich die gute Nachricht von der Kreuzigung, Auferstehung, Himmelfahrt und Wiederkunft des Herrn Jesus niemals derart verbreiten können. Das heißt, das Zurücklassen aller Gläubigen, das war kein gefühlloser und egoistischer Akt des Herrn Jesus. Nein, nein. Der Kapitän hat keineswegs das sinkende Schiff verlassen und seine Matrosen dem Schicksal übergeben. Nein, er hat aus Liebe gehandelt. Aus Liebe. Aus Liebe zu einer verlorenen Welt. Aus Liebe zu ihnen, aus Liebe zu dir, aus Liebe zu mir, damit auch wir hier die frohe Botschaft des Evangeliums hören, damit auch uns das Zeugnis der Auferstehung und Wiederkunft des Herrn Jesus mitgeteilt werden konnte. Und bei alledem hat der Herr Jesus die Gläubigen einst und auch heute nicht wirklich alleine gelassen. Ja, zum einen hatten wir gesagt, dass der Jesus denen erschienen ist, die an ihn glaubten. Aber all diese Glaubenden, ja, die waren doch nach dem Tod ihres Herrn total verunsichert, geschockt, mutlos. Sie haben ja nicht wirklich an die Auferstehung in dem Sinne geglaubt. So, dass der Herr Jesus mit seiner Erscheinung die Gläubigen ermutigte, tröstete, neu aufrichtete, ja, völlig aufs Neue zurüstete. Und der Herr Jesus, er hatte bereits zuvor gesagt, dass er zu seinem Vater zurückkehren würde, aber zugleich hatte er seinen Jüngern versprochen, dass er sie nicht alleine, dass er sie nicht verwaist zurücklassen würde. Johannes Kapitel 14, die Verse 16 bis 19. Johannes 14, die Verse 16 bis 19. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Und diese Verheißung, diese Zusage, ja, die gilt einem jeden Kind Gottes bis heute. Ja, es mag Situationen in unserem Leben geben, wo wir vielleicht auch fragen, warum verzieht der Herr? Wie lange müssen wir denn noch warten? Warum, Gott, schweigst du und erhörst meine Gebete nicht? Warum holst du mich nicht endlich heim zu dir in deine Herrlichkeit? Wie lange muss ich das noch alles ertragen? Nun, sei dir gewiss, der Herr wird sein Schweigen brechen. Sei dir gewiss, der Herr wird wiederkommen. Er wird dich heimholen zu sich in die Herrlichkeit und er wird dich von allem Elend und von allen Schmerzen erlösen. Aber alles zu seiner Zeit. Bis dahin harre aus und werde deinem Auftrag gerecht. Ja, nutze die Zeit, um Zeuge seiner Liebe zu sein, und zwar völlig unverkrampft. Hier geht es nicht darum, sich Punkte im Himmel zu verdienen, ja? Nein, völlig unverkrampft. Einfach dadurch, wie du lebst, wie du dich gibst, wie sie reden. Auch dadurch, was sie nicht sagen und nicht tun. Durch deine Ausstrahlung, durch ihre Liebe, durch ihre Zufriedenheit und ihre Dankbarkeit. Gebrauchen Sie die Zeit, um für Menschen im Gebet einzustehen. Kaufe die Zeit aus, um Missionare durch Gebet und Gaben zu unterstützen. Ja, und selbst wenn es ihn menschlich betrachtet, weder zum Danken und noch zum Freuen zumute ist, so sind Sie gerade in Ihrem Leid und in Ihrer Not und wie Sie damit umgehen, vielen notleidenden Menschen ein Zeugnis. Zur Ehre des Herrn, wie es kein anderer Mensch in dieser Lage und in dieser Situation besser sein könnte als Sie. Was, wo und wie auch immer du deinem Auftrag gerecht werden kannst, so ist eins jedenfalls klar, die Menschen in dieser Welt brauchen uns Christen mehr denn je. Schauen Sie sich doch nur um. Die Welt versinkt im Chaos. Die Welt steuert ihrem Abgrund entgegen. Und die allermeisten merken es nicht einmal, dass sie einem schrecklichen Gericht entgegensteuern. Und wehe der Welt, wenn die Christen, ja, Sie und ich, wenn die Christen hier auf dieser Erde als Zeugen der Herrlichkeit Gottes nicht mehr auf Erden sind. Ja, all denjenigen, die die Christen hassen, verfolgen und diffamieren, all denjenigen, die sich über bibelgläubige Christen so köstlich amüsieren und sich diese geradezu wegwünschen, all denen sei gesagt, ihr sägt an eurem eigenen Ast, auf dem ihr sitzt. Ihr wünscht euch eine christenfreie Zone und habt nicht bedacht, was für verheerende Folgen das haben wird, wenn man im wahrsten Sinne des Wortes Gott los ist. Und so heißt es im 2. Petrusbrief, Kapitel 2, nur mal auszugsweise wiedergegeben, 2. Petrus, Kapitel 2, ab Vers 5. Und wenn Gott die alte Welt nicht verschonte, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte, und wenn er die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und zur Zerstörung verurteilte, und wenn er den gerechten Lot rettete, der von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält wurde, so wird deutlich, der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Aber kommen wir zurück auf uns zu sprechen, den Gottseligen, die aus der Versuchung gerettet werden und den Auftrag, den ein jeder von uns hat, bevor uns unser treuer Gott und Herr zu sich nach Hause holen wird. Wie sehr hatten sich die Jünger des Herrn womöglich gewünscht, dass dieser auf Erden bleibt oder sie mit in die Herrlichkeit führt. Aber nein, Die Wege Gottes sind doch häufig so ganz anders, als wir es uns wünschen. Und der Herr Jesus, er musste seinen Jüngern sogar sagen, wenn ihr mich liebtet, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe. Aber der Herr Jesus, er ist ja wie gesagt nicht einfach mal klammheimlich und kommentarlos verschwunden. Sondern er kam ja nach seiner Auferstehung zu denen, die an ihn glaubten, um diese zu stärken, um diese zu trösten, um diese zu ermutigen und auch aufzuzeigen, was geschehen soll. Und er kam unter anderem mit den Worten, fürchtet euch nicht. Er kam, um allen, die an ihn glauben, Mut zuzusprechen. So wie es Gott auch einst einem Josua versprach, sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Josua Kapitel 1, Vers 9. Und in Markus Kapitel 16, da hatten wir von der Himmelfahrt des Herrn Jesus ja gelesen. Und darin heißt es in Vers 20, ich will es noch einmal lesen, Markus 16, Vers 20, nachdem der Herr Jesus ja gen Himmel fuhr, da heißt es, jene aber, also seine Jünger, sie zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte. Nicht während der Herr es sich beim Vater gemütlich machte und den Jüngern ihrem Schicksal überlassen hat. Nein, während der Herr mitwirkte. Und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Ja, das heißt doch, dass der Herr Jesus trotz seiner Himmelfahrt in den Seinen gegenwärtig ist. Ja, der Herr, dein Gott, ist da, wo immer du gehst. Und das gilt auch dir und mir, auch heute im dritten Jahrtausend. Er wirkt mit. Er wirkt mit in unserem Dienst, er wirkt mit in unseren Zeugnissen, er wirkt mit in unseren Gebeten, Gaben, Liedern und Gottesdiensten. Er ist da, mitten unter uns. Und er leidet auch mit. Er trägt mit. Er ist es, der in den Schwachen mächtig ist und uns jeden Tag aufs Neue die nötige Kraft schenkt und uns selbst in allem Leid noch Freude verspüren lässt. Jesus ist da, obwohl er zur Rechten seines Vaters sitzt. Denn von dort guckt er nicht tatenlos zu, sondern er sitzt dort, um sich für uns zu verwenden. Er ist unser Fürsprecher. Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8, Vers 33, Vers 34. Wer wird es wagen? Wer wird es wagen, die Auserwählten Gottes anzuklagen? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Wer kann sie verurteilen? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Ja, mehr noch. Er ist auferweckt und sitzt an Gottes rechter Seite. Und tritt dort für uns ein. Ja, haben wir das verinnerlicht? Niemand wird uns mehr verklagen können. Niemand wird mehr sagen können, was, dieser Thomas soll in Gottes Gegenwart treten dürfen? Dazu ist er doch gar nicht würdig. Und Gott würde vielleicht sagen, ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Thomas ist wirklich nicht würdig. Aber seine Schuld ist gesühnt. Das mir wohlgefällige Opfer ist dargebracht. Seht doch die Wundmale meines Sohnes. Das Blut meines Sohnes hat auch den Thomas reingewaschen von aller Schuld. Und in Jesus Christus, liebe Geschwister, sind wir tatsächlich mit Gott versöhnt. Das ist nicht einfach so dahergesagt. Das ist keine fromme Floskel. Wir sind tatsächlich mit Gott versöhnt. In Jesus Christus sind wir tatsächlich gerechtfertigt und für würdig erachtet. Weil, oder kann man nur sagen, dem Herrn sei es gedankt, weil es nicht auf unsere eigenen Leistungen ankommt, sondern auf das, was der Herr Jesus für uns geleistet hat. In ihm haben wir den Tod überwunden. In ihm haben wir Rettung. In ihm haben wir ewiges Leben. In ihm werden alle Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der unübertrefflichen Herrlichkeit, die uns erwartet. Er ist die Quelle jeglicher Kraft und der Geber aller Freuden. Und durch ihn sind wir so geliebt, wie uns kein Mensch lieben kann. Und da frage ich Sie, was gibt es denn Schöneres? Was gibt es Schöneres, als ein Christ sein zu dürfen, erlöst und befreit durch das kostbare Blut des Herrn Jesus? Und wie sagte es Paulus den Philippern, alles andere erachte ich als Dreck, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Ja, was gibt es Wichtigeres, was gibt es Schöneres, als wissen zu dürfen, ich bin nicht allein und Gott kommt auch mit meinem Leben zum Ziel. Und das hat eben nicht nach Kreuzigung und Auferstehung aufgehört. Oh nein, der Triumphzug, der ist noch nicht vollendet, sondern in vollem Gange. Und so wie der Herr Jesus als die Erstgeburt aller Auferstandenen unsere Auferstehung begründet, so begründet er auch unsere noch in der Zukunft liegende Himmelfahrt. Und dahingehend beschreibt die Himmelfahrt des Herrn Jesus ja auch den zukünftigen Weg aller Erlösten. Er ist vorangegangen, damit wir ihm folgen können. Er ist uns vorangegangen und er bereitet für uns alles vor. Und bis dahin gilt es auszuharren und unserem Auftrag als treue Kinder Gottes nachzukommen. Hebräer Kapitel 10, Vers 36, Vers 37. Hebräer Kapitel 10, Vers 36, Vers 37. Denn ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Ja, und Gott hat uns während dieser Zeit des Ausharrens, ich denke, das Beispiel kennen Sie, keinen ruhigen und gemütlichen Flug versprochen, aber eine punktgenaue und sichere Landung. Und Gottes Verheißungen lauten eben nicht, führt ein bequemes und sorgenfreies Leben. Jeden Tag eitel Sonnenschein, immer Grund zur Fröhlichkeit. Alles wird dir gelingen und jeder wird dir zu Füßen liegen. Nein. Wie lauten seine Verheißungen? Wir haben ja schon einige gehört, noch einige mehr. Wie lauten seine Verheißungen? Fürchtet euch nicht, denn ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. All eure Sorgen werfet auf mich, denn ich sorge für euch. Ruf mich an in der Not und ich will dich retten. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, denn er wird es wohl machen. Kommt her zu mir, die ihr alle mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Ich will euch erquicken. Wirf auf den Herrn deine Last und er wird dich erhalten. Er wird nimmermehr zulassen, dass der Gerechte wankt. Und dahingehend heißt es auch in einem Lied, so schön, und wir werden das zum Abschluss noch hören. Nirgendwo gibt's einen Sturm, den Gott nicht stillen kann. Nirgendwo gibt's ein Leid, das Gott nicht lindern kann. Nirgendwo gibt's eine Last, die Gott nicht tragen kann. Nirgendwo gibt's einen Schmerz, den Gott nicht heilen kann. Darum vertraue nur auf ihn, denn er trägt auch dich. Und zu guter Letzt denken wir an das Wort aus der Offenbarung. Und Gott wird abwischen alle Tränen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Schmerz noch Geschrei wird noch sein. Ja, sind das nicht herrliche Verheißungen? Und das waren nur ein paar wenige. Sind das nicht wunderbare Aussichten auch weit, weit über Kreuzigung und Auferstehung hinaus? Sind wir bereit, unserem Herrn zum himmlischen Vater zu folgen? Und uns als seine Beute im Triumphzug ins Ziel führen zu lassen um dort den Siegeskranz in Empfang zu nehmen? Dann gilt auch uns diese weitere Verheißung, die der Herr Jesus auch uns mit auf den Weg gegeben hat. Ich bereite euch eine Wohnstätte, damit auch ihr seid, wo ich bin. Dem Herrn sei gedankt für diese hoffnungsvolle Perspektive. Amen.